SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Bettina Kozana. Guten Abend. Ausländer, die Terrorismus verherrlichen, sollen künftig leichter abgeschoben werden können. Das Bundeskabinett hat die Neuregelung auf den Weg gebracht. Sie ist eine Reaktion der Politik auf den Messerangriff von Mannheim, bei dem der Polizist Ruven Lauer getötet wurde. Bundesinnenministerin Faeser sagte, Verrohung im Netz lasse nicht nur jede Menschlichkeit vermissen, sondern sie könne auch zu Gewalt animieren. Oliver Neuroth erklärt, wie das neue Ausweisungsrecht funktioniert. Soll.
Wer keinen deutschen Pass hat und in sozialen Netzwerken zum Beispiel Posts bejubelt, in denen es um islamistischen Terror geht, der oder die soll schnell ausgewiesen und abgeschoben werden können. Da könnte auch schon ein einziger Kommentar in diese Richtung ausreichen. Es geht noch weiter. Für die Entscheidung, ob jemand das Land verlassen muss, ist kein Gerichtsurteil nötig. Nur die örtliche Ausländerbehörde entscheidet. Da heißt es aber, die Beweislage, die muss eindeutig sein. Also, dass ein Beamter der Behörde mal eben willkürlich Ausweisungen verkündet, das soll definitiv nicht passieren und gegen eine Ausweisung kann derjenige, den es trifft, auch immer noch juristisch vorgehen.
Bundeskanzler Scholz hat am Nachmittag in einer Regierungserklärung betont, wie wichtig ihm der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Und er hat auch auf das Problem der Hetze Bezug genommen.
Wenn die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gegeneinander aufgebracht werden, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie und den Zusammenhalt. Und wenn ein Teil der Bürgerinnen und Bürger, 25% derjenigen, die hier leben, diejenigen sind, gegen die gehetzt wird, dann ist das für Zusammenhalt und Demokratie eine Herausforderung. Wir werden das nicht finden.
In der Regierungserklärung gab sich Scholz auch selbstkritisch.
Ständige Krisenerfahrungen haben Vertrauen erschüttert. Das kann man gar nicht anders sagen. Und deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir darüber auch reden. Denn die Europawahlen, die jetzt nicht lange zurückliegen, haben das auch wieder bestätigt. Es hat eine klare Auswirkung, dass so viele Krisen gleichzeitig Vertrauen und Sicherheitsgefühl in Frage gestellt haben. Das gilt für Europa, das gilt auch für Deutschland. Und dem müssen wir uns stellen.
Mit Blick auf das Abschneiden der Ampelparteien bei der Europawahl sagte Scholz, dass es aus seiner Sicht keinen Wettbewerb mit Populisten geben dürfe. In Deutschland müsse die Zuversicht wieder wachsen. Zuversicht. Dieses Gefühl hat sich auch für WikiLeaks-Gründer Assange und seine Familie ausgezahlt. Assange ist endgültig wieder ein freier Mann. Sein letzter Gerichtstermin mit der US-Justiz ist wie geplant verlaufen und seit einigen Stunden ist Assange, der jahrelang zu den weltweit bekanntesten Häftlingen zählte, zurück in seiner Heimat Australien. Ein Winken in die Kameras, vor die Presse trat dann aber nicht er, sondern seine Frau. Infos dazu von Anna Lou Beckmann.
Stella Assange sagte den Journalisten, ihr Mann wäre gerne gekommen, er sei allerdings noch zu schwach, um ein Statement abzugeben. Er brauche noch Zeit, sie bat deshalb um Geduld und Raum für die Privatsphäre der Familie. Stella Assange sprach von einem Tag des Sieges, einem Tag der Freude, auch wenn Julian Assange ihrer Auffassung nach nicht einen Tag im Gefängnis hätte verbringen sollen. Assanges Anwältin Jennifer Robinson sagte, die Freilassung sei ein Sieg für Australien, für die australische Demokratie und für die Meinungsfreiheit. Sie bedankte sich außerdem beim australischen Regierungschef Anthony Albanese. Ohne ihn und die diplomatischen Bemühungen der australischen Regierung, so die Anwältin, wäre Assange heute nicht frei.
Angela Merkel wurde vor Jahren respektvoll Klimakanzlerin genannt. Franziskus wird jetzt zum Umweltpapst. Der Klimaschutz ist ihm schon länger ein Anliegen. Nun lässt der Papst im Nordwesten von Rom auf einem Gelände des Vatikans eine Solaranlage errichten. Sie soll den gesamten Kirchenstaat mit Strom versorgen. Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz.
Bruder Sonne nennt Papst Franziskus sein apostolisches Schreiben, in dem er die Bedeutung der Solarenergie hervorhebt und ankündigt, dass der Vatikan komplett auf diese Art von Energieerzeugung umstellen werde. Bereits mit seiner Enzyklika Laudato Si von 2015 habe er darauf hingewiesen, dass die Menschheit ihren Lebensstil, ihre Produktion und ihren Verbrauch ändern müsse, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Zu deren Hauptursachen, so Franziskus, gehöre die allgegenwärtige Nutzung fossiler Brennstoffe. Nach den Worten des Papstes hat die Menschheit die technologischen Mittel, um die ökologischen Veränderungen und ihre schädlichen ethischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen zu bekämpfen.
Fokus Südwest.
311 Leute fehlen in Kaiserslautern, um der Stadt wieder das Prädikat Großstadt zu verleihen. Das ist jedenfalls gestern beim Zensus herausgekommen. Viele Pfälzer reagieren heute gelassen auf die Nachricht, wie eine Umfrage unserer Reporterin Simone Deiker zeigt.
Es schwankt ja immer so, das weiß ich schon öfters, dass es nur unter 100.000 war, dann immer drüber, kein Problem.
Also für uns ändert sich gar nichts, oder? Eigentlich alles wie vorher.
Mir fällt es so nicht auf, macht mir auch nichts. Ob wir jetzt Großstadt sind oder Kleinstadt.
Ich bin damals von Frankfurt hierher gezogen. Für mich fühlt sich das schon eher wie eine Provinzstadt an als eine Großstadt.
Also die Innenstadt ist schon ganz schön tot.
Nein, ist mir völlig egal.
Ein bisschen anders sieht es die Stadtverwaltung von Kaiserslautern. Die weiß nämlich nicht, ob der Verlust des Labels Großstadt irgendwelche Nachteile haben könnte. Also wird jetzt recherchiert. So ganz klar sollen die Zahlen übrigens nicht sein. Johannes Zinsmeister hat nachgefragt.
Der Sprecher der Stadt geht davon aus, dass Kaiserslautern doch noch eine Großstadt ist. Es ist verwirrend. Es gab vor 2 Jahren nämlich noch eine weitere Erhebung. Da ist nichts berechnet worden, sondern einfach in den Gemeindeverzeichnissen nachgeschaut worden, wie viele Menschen in den deutschen Städten leben. Und demnach hat Kaiserslautern eben mehr als 101.000 Einwohner. Die Statistik ist auch noch etwas aktueller als der Zensus. Ja, und die Stadt, die will sich jetzt eben schlau machen und klären, welche Zahlen tatsächlich gelten und was das dann bedeutet.
In 4 baden-württembergischen Regionen gibt es seit einem Jahr die Ehrenamtskarte. Wer sich innerhalb von 12 Monaten mindestens 200 Stunden lang für das Gemeinwohl engagiert hat, kann die Vorteilskarte bekommen. Und sie wurde in den Testregionen so gut angenommen, dass das Projekt jetzt verlängert wird bis einschließlich März kommenden Jahres. Aus Stuttgart, Astrid Maisoll.
Die Ehrenamtskarte war erstmal nur ein Testlauf. Mit ihr erhalten ehrenamtlich Tätige Rabatt auf den Eintritt in Schlösser, Burgen, ausgewählte Schwimmbäder oder im öffentlichen Nahverkehr. Rund 8.450 Mal wurde die Karte bisher in Freiburg, Ulm, dem Ostalbkreis und Calw ausgegeben. Perspektivisch hofft Sozialminister Lucher, die Ehrenamtskarte im ganzen Land anbieten zu können. Ob das gelingt, hängt aber von den kommenden Haushaltsverhandlungen ab. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz oder Bayern bieten die Ehrenamtskarte bereits landesweit an.
In der Region Bodensee-Oberschwaben hat sich die Lage nach dem neuen Starkregen mit Überschwemmungen inzwischen entspannt. In Markdorf im Bodenseekreis hatten Einsatzkräfte einen überfluteten Campingplatz evakuiert. In Oberteuringen stand das Wasser zeitweise rund 1,5 Meter hoch. In Ravensburg und Weingarten kam es zu Stromausfällen. Die Unwetterfront ist im Laufe des Tages nach Norden weitergezogen. Am Nachmittag wurden in Stuttgart die Fanzones bei der Fußball-EM geräumt. Die Fans wurden aufgefordert, in Gebäuden Schutz zu suchen. Ein besonderer Tag für eine 15-jährige Schülerin vom Oberrhein-Gymnasium in Weil am Rhein. Sie durfte am Vormittag die olympische Fackel über den Rhein ins elsässische Hüningen tragen. Ein Erlebnis, das sie so schnell wohl nicht vergessen wird.
Das hat sich sehr, sehr speziell angefühlt oder so einzigartig, weil das ist natürlich eine Sache, die man einmal im Leben erlebt. Also ich fühle mich sehr geehrt und ja, ich bin einfach nur glücklich und sehr, sehr froh. Olympia ist für mich ein sportlicher Zusammenschluss so aus vielen Ländern und ich finde es sehr, sehr gut, dass es halt das auch gibt, weil es verbindet auch alle Länder miteinander und es lässt quasi alle Probleme irgendwie ein bisschen so vergessen und einfach alle als Bevölkerung zusammenschließen.
Und dann war da noch
der große Lauschangriff im Knast. Nach einer Recherche des Norddeutschen Rundfunks sind private Telefonate von Häftlingen in bundesweit mehr als 20 Gefängnissen zuletzt nicht sehr privat gewesen. Lennart Bahnholzer.
Die Verbindungsdaten von rund 14.000 Häftlingen waren bis gestern öffentlich im Internet einsehbar, ohne den Schutz von Passwörtern oder ähnlichen Hürden. Auf den online für jeden zugänglichen Listen ließ sich ablesen, mit wem und wie lange über die Gefängnistelefone gesprochen wurde. Dabei handelte es sich sowohl um vertrauliche Gespräche zwischen Insassen und ihren Anwälten, als auch um private Telefonate mit Angehörigen oder der Seelsorge. Offenbar wurden sogar Mitschnitte von Telefonaten gespeichert und konnten möglicherweise ungeschützt abgerufen werden.
Als das Telefonsystem vor mehr als 2 Jahren eingeführt wurde, hatte Hamburgs Justizsenatorin Galina übrigens erklärt, damit schaffen wir ein Stück mehr Privatsphäre für die Gefangenen, deren Leben ohnehin schon sehr fremdbestimmt ist. Hat wohl nicht geklappt. Von Behördenseite hieß es heute, das Problem sei behoben und so etwas solle auch nicht mehr vorkommen. Ein eher schwacher Trost für die Betroffenen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.